Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arndt Philipp Ohms.
Und ich bin Dennis Heimann. Grüßt euch.
Wir sprechen in diesem Podcast über Themen aus dem Fußball, die nichts mit dem aktuellen Sportgeschehen zu tun haben. Oft machen wir längere Folgen mit Gästen zu Themen wie zum Beispiel 50+1 oder Pyrotechnik. Das heute wird aber unsere erste kurze Folge, wir nennen die Spotlights. Und in diesem ersten Spotlight geht es um den Club Sherif Tiraspol. Dennis, magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, aber zuerst habe ich eine Frage für dich. Mhm. Und zwar, Philipp, was hast du denn so am Abend des 28. September gemacht?
Weißt du das noch? Es ist vor 14 Tagen gewesen, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich gemacht habe, aber an dem Abend ist was ganz Krasses passiert in der Fußballwelt. Und zwar kennt seitdem eigentlich jeder Fußballfan aus Europa eben Sherif Tiraspol. Mhm. Denn Sebastian Till, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht, aus Luxemburg erzielte in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer für diesen Verein gegen Real Madrid. Also Sherif Tiraspol hat Real Madrid in der Champions League besiegt. Danach folgte natürlich die pure Ekstase und ja, total überraschendes Ergebnis. Wie hast du denn darauf reagiert? Hast du dich, auch wenn du das Spiel nicht live gesehen hast, über den Sieg des Underdogs gefreut?
Also mitbekommen habe ich es natürlich trotzdem. Ich war im Bad und habe es im Live-Ticker gesehen und habe nur gedacht so, hä? Und habe mir aber nichts weiter dabei gedacht, weil Madrid sowieso in der Krise steckt und ich den Club auch gar nicht zuordnen konnte. Also ich hätte gar nicht sagen können, ob das irgendwie, also eine Überraschung ist es auf jeden Fall gewesen, keine Frage, aber wie groß diese Überraschung ist, war mir in dem Augenblick gar nicht gewahr.
Ja, also ich habe mich gefreut, weil ich erstmal auch nichts mit dem Verein verbunden habe, mit Sherif Tiraspol. Und ich weiß nicht, eigentlich müsste dieses Spiel und vor allem auch eben dieses Ergebnis ja ein Fest sein für jeden, der fußballromantische Gefühle in sich trägt. So Underdog besiegt das große Real Madrid. Eigentlich, denn Philipp, was wusstest du denn vor dem Sieg gegen Real über Sherif Tiraspol?
Ich konnte das nicht aussprechen. Ich habe mich auch bis zu dieser Folge sehr schwer damit getan, Tiraspol richtig auszusprechen. Von daher, also so gut wie gar nichts. Im Prinzip, ich konnte das Logo erkennen, aber auch nur aus internationalen Spielen quasi. Das war's. Also wirklich gar nichts, überhaupt nichts. Ich wusste nicht mal, wo die herkommen. Also ich hab den Start gegoogelt.
Ja, und genauso ging es mir auch. Aber so in den Tagen drauf habe ich dann so ein paar Berichte über den Verein gelesen und da ist mir klar geworden, dass Sherif Tiraspol, ich weiß halt auch bis heute nicht, wie man es wirklich ausspricht, ein ziemlich besonderer Verein ist mit einer besonders undurchsichtigen Geschichte und vor allem auch einem besonders unappetitlichen Background, der auch irgendwie die Frage aufwirft, wie politisch darf ein Fußballverein überhaupt sein? Und zwar wurde der Verein 1996 gegründet und spielt in der Divizia Națională, habe ich auch noch nie von gehört vorher. Das ist die höchste Fußballliga Moldawiens. So, bis dahin alles ja okay. Seit 2001 wurde mit zwei Ausnahmen jedes Jahr der Titel geholt, also quasi das Bayern München der Fußballliga Moldawiens. Und zur aktuellen Saison gelang erstmals der Einzug in die Champions League. Soweit so unverdächtig. Aber Philipp, ich habe hier noch ein paar mehr Prüfungsfragen für dich.
Aber warte, ich würde kurz einmal noch reingrätschen, bevor du mir mit Prüfungsfragen begegnest. Ich habe auch mir natürlich ein paar Keyfacts zum Club rausgesucht und ich fand eigentlich den Werdegang ganz spannend. Jeder, der irgendwie länger als 5 Jahre sich für Fußball interessiert, hat das ja mitbekommen bei RB Leipzig, wie das da war durch die Ligen. Und hier bei Tiraspol ist das noch krasser, weil gegründet 96 und in der dritten Liga gestartet, Moldawien hat halt ein relativ kleines Ligensystem, sind da sofort Meister geworden, 97, 98 in der nächsten Saison Zweitligameister geworden. Und dann 98, 99 direkt erste Liga gespielt, Vierter geworden und Pokalsieger geworden, innerhalb von 3 Jahren, von Gründung zum Pokalsieger. Das ist, glaube ich, also ich kenne keine einzige Geschichte, wo das so schnell ging. Und das fand ich einfach bemerkenswert.
Ja, und es ist auf jeden Fall schon mal das erste Indiz dafür, wie viel Geld in den Club reingepumpt wird. Mhm. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du das gar nicht wirklich zuordnen konntest, wo der Verein herkommt. Also wusstest du gar nichts so über Tiraspol und Moldawien und Transnistrien? Da kommen wir gleich noch zu, was das genau ist.
Überhaupt nichts. Gar nichts. 0,0. Gar nicht. Ich hatte Geschichts-LK, das war nie Thema.
Ja, mir ging es ähnlich und deswegen jetzt so ein kleiner ja, geschichtlicher Rückblick. Ganz kurz, Tiraspol spielt zwar in der moldawischen Liga, aber ist de facto gar kein Teil Moldawiens. Und Tiraspol ist die Hauptstadt Transnistriens. Sind nur die Basics, die ich jetzt hier erkläre. Der politische Hintergrund ist nämlich äußerst kompliziert. Also, Moldawien ist ein kleines europäisches Land, liegt zwischen Rumänien und der Ukraine, damit man es ungefähr zuordnen kann. Und Transnistrien ist ein kleiner Landstreifen in Moldawien, mhm, ne, mit etwa 500.000 Einwohnern. Und ja, gilt als mafiös, als hochgradig korrupt. Also der Ruf ist wirklich nicht gut. Und vor allem, Transnistrien ist seit einem bewaffneten Konflikt mit Moldawien, Anfang der 90er war das, bei dem auch hunderte Menschen ums Leben kamen, faktisch unabhängig. Das Land verfügt über eine eigene Regierung, eine eigene Währung, eigenes Militär und so weiter. Alles, was eben ein Staat so hat. Aber kein Staat auf dieser Erde erkennt Transnistrien als souveränen Staat an. Mhm. Nicht einmal Russland, obwohl die in ganz enger Verbindung zueinander stehen und Russland so eine Art Schutzmacht ist und die Unabhängigkeit sichert. Völkerrechtlich ist die Region also bis heute eigentlich Teil Moldawiens. Und da kommen wir jetzt zu der Frage, was hat das mit Sheriff Tiraspol zu tun? Und die Antwort lautet: alles, tatsächlich. Denn dieser Club gehört zum Konzern Sheriff und dieser Konzern spielt eine elementare Rolle in Transnistrien. Er hat riesigen Einfluss auf die Politik, kontrolliert nach Recherchen unabhängiger Medien zufolge fast zwei Drittel der Wirtschaft. Also Sheriff ist Transnistrien.
Genau, ich hab gelesen, dass 60% der Wirtschaftsleistung von dem Konzern ausgehen, geschätzt, und mindestens 50% aller Steuern, die in Transnistrien erhoben oder, ich sag jetzt mal, eingetrieben werden, auch direkt oder indirekt von diesem Konzern abhängen, und zwar mindestens. Also sind alles Schätzungen natürlich, ne?
Ja, genau. Und zum Konzern gehört auch quasi alles, was man sich vorstellen kann. Von der Bäckereikette, Banken, Casino, Wohnung, ein Fernsehsender, eine Tankstellenkette, Mobilfunk und so weiter und so fort. Und die Partei Erneuerung, die quasi zu Sheriff gehört oder so als politischer Arm gilt, ja, die verfügt im Parlament über fast alle Sitze. So, also die Verbindungen sind da unfassbar eng. Und ein Zitat noch von Sabine von Löwes, das ist eine Forscherin vom Zentrum für Osteuropa-Studien in Berlin, die sagt Folgendes: Sheriff finanziert nicht nur diesen Fußballverein, das ist eine Unternehmensholding, die das Land wirtschaftlich und politisch kontrolliert. Also, Fazit: Der Fußballverein Sheriff Tiraspol ist das PR-Instrument eines äußerst zwielichtigen und korrupten Regimes.
Ja, ich würde da kurz noch ein bisschen einhaken, weil ich all diese Punkte natürlich so sehe, ist genau richtig. Aber ich würde gerne noch kurz auf die Frage nach dieser Unabhängigkeit von Transnistrien nochmal eingehen wollen, weil da ist irgendwie ein Punkt, der mir in der Recherche ins Auge gesprungen ist, der finde ich wichtig ist. Und zwar ist es so, dass Stalin 1940 die Region Transnistrien von der Ukraine losgelöst hat und Moldawien zugeschlagen hat. Warum der das gemacht hat, konnte ich nicht feststellen. Also es gibt mit Sicherheit einen Hintergrund für diese Geschichte. Aber das hat er gemacht, und die überwiegend russischsprachige transnistrische Bevölkerung war dann plötzlich halt Teil von Moldawien. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten die Bewohner Transnistriens dann einfach die Sorge, dass Moldawien, das wirtschaftlich selber, ich sage jetzt mal vorsichtig, in Schieflage war, sich Rumänien anschließen würde, weil in Moldawien wird Rumänisch gesprochen. Man hatte also die Sorge, dass aus Transnistrien plötzlich Rumänien wird. Und das wollte man nicht, sondern man wollte zu Russland. Deswegen hat man sich losgesagt und hat dann auch bei Russland um Anerkennung ersucht. Das war lange nach dem Zerfall der Sowjetunion, im Zuge von der Geschichte der Invasion Russlands auf der Krim. Sprich, weil Russland eh gerade expansiv unterwegs war, haben die da ihre Chance gewittert und gesagt, Mensch, das wäre für uns auch was. Und da gab es dann aber internationalen politischen Druck auf Moskau, und deswegen hat sich das nachher nicht bestätigt, das ist also nie so geworden. Und die Sorge von Transnistrien, dass Moldawien sich den Rumänen anschließen würde, ist ja auch nicht passiert, weil Moldawien ist letztlich, ich habe gelesen, das Armenhaus Europas, das will halt auch keiner haben, Zitat. So hat sich das halt nicht ergeben, aber so ist es eben dieser diffuse Zustand entstanden, der da eben ist. Und so ist es zum Beispiel so, dass wenn man nach Transnistrien einreist, dann wird man kontrolliert, dann gibt es Grenzkontrollen und so. Wenn man ausreist, allerdings nicht, denn für Moldawien ist da keine Grenze. Also für die ist das immer noch Teil des Landes. Das ist schwierig vorzustellen, eine ganz komische Situation.
Ja, diese unfassbar komplizierte Situation treibt die absurdesten Blüten. Und dazu gehört auch dieser Verein, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also wie politisch kann ein Verein denn bitte sein, wenn der Verein zu einem Konzern gehört, der quasi der Staat ist? Und dieser Staat, was mit dem los ist, das haben wir ja gerade jetzt schon zur Genüge irgendwie besprochen.
Genau.
Ja. Finde ich äußerst schwierig. Und ja, das im ersten Moment habe ich mich gefreut, dass so ein kleiner Verein, von dem man bisher kaum was gehört hat, das große Real Madrid schlägt. Und dann habe ich da die ersten Artikel zugelesen, mich ein bisschen informiert, da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, was spielt da in der Champions League?
Ja, das ist halt ganz spannend, ne? Dadurch, dass es offiziell Moldawien ist, spielen die eben in deren Liga mit, aber so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Du hattest mir den Artikel von Spox, den packen wir euch in die Shownotes, hattest du mir zugeschickt. Mhm. Da fand ich es eigentlich ganz prägnant, dass die Spitzenverdiener von Tiraspol so ungefähr 20.000 Euro, Dollar, ich bin nicht ganz sicher, verdienen und in der restlichen Liga so 150 Dollar wohl üblich wären. Und das zeigt ja die hohe Kluft, die da herrscht. Ne? Also es ist ja kein Vergleich zu also selbst, keine Ahnung, in krassen europäischen Ligen, die super unausgeglichen sind, ist das nicht so.
Nein, absolut nicht. Allein die Arena von denen hat 200 Millionen Dollar gekostet. Ja. Und bei der Einweihung war wer mit dabei und hat gratuliert?
Josef Blatter.
Korrekt. Überrascht, glaube ich, auch niemanden.
Nein, überall, wo es um Geld geht, ist der auch dabei.
Ja, das ist definitiv so. Und ja, auf der UEFA-Website, wo die Teams, die in der Champions League spielen, vorgestellt werden, wird diese politische Situation auch wirklich mit keinem Wort erwähnt. Mit keinem Wort. So, das wird da komplett totgeschwiegen. Natürlich, dass da keine politischen Abhandlungen zu lesen sind, ist ja völlig klar, aber finde ich auch, weiß ich nicht, nicht so ganz korrekt.
Also mir ist es in der Vorbereitung zu dieser Folge wahnsinnig schwer gefallen, wo man die Grenze zieht, weil man recherchiert nach dem Verein und je mehr du nach dem Verein recherchierst, desto mehr kommst du zwangsläufig in das Unternehmen und je mehr du in das Unternehmen kommst, desto mehr kommst du zwangsläufig zum Land. So komme ich hier auf Josef Stalin und solche Geschichten. Das passiert einem ja nicht, wenn man sich normalerweise mit Fußball beschäftigt. Also ich komme nicht von, keine Ahnung, von Eintracht Braunschweig komme ich nicht zu Bismarck oder so. denkt ihr was? Also dieser direkte Zugang zur Politik ist hier einfach sehr viel näher. Das ist ohne Frage so. Und ich muss aber noch sagen, wir haben jetzt super viel darüber gesprochen, wie düster das da ist oder wie von Korruption durchzogen und geht als Umschlagspunkt für Waffenhandel in an der Grenze zu Europa oder in Europa. Ich habe von der Süddeutschen Zeitung einen älteren Artikel gefunden, der sich ganz bewusst kritisch mit dieser Negativität auseinandersetzt. So habe ich es zumindest verstanden. Und der das nicht so negativ bewertet hat. Es ist aber eine Einzelmeinung. Also wir packen euch das auch nochmal in die Shownotes, oder kümmere ich mich drum. Ja. Finde ich super spannend zu lesen. Aber die zeichnen halt ein anderes Bild. Ne? Also die haben da so einen Ortsbesuch gemacht und die zeichnen halt ein ganz anderes Bild. Aber das ist schon wieder der Punkt. Jetzt bin ich schon wieder beim Staat. Verein, Konzern und Staat sind irgendwie, das ist
alles. Ja, genau. In diesem Fall kann man es halt nicht trennen. Mhm. Dieser Verein ist ein PR-Instrument von Transnistrien.
Das
mal ganz reduziert auf den Punkt zu bringen.
Das ist definitiv so. Und seit diesem ominösen Champions-League-Erfolg in Madrid spricht ja auch wirklich ganz Fußball-Europa, die ganze Fußballwelt über diesen Club. Zumindest an dem Abend war das mit Sicherheit überall auf der Welt quasi eine Schlagzeile. Und damit ist es natürlich ein riesen PR-Coup.
Ja, absolut. Und das wirft dann eben auch die Frage auf, ob das alles so korrekt ist, ob man da nicht vielleicht sogar als UEFA einschreiten sollte, auch wenn das natürlich wahnsinnig kompliziert ist. Aber ich glaube, das würde wahrscheinlich für diese Folge zu weit führen, wenn wir noch darüber diskutieren, wie politisch ein Verein wirklich sein darf und ab wann die UEFA beispielsweise sagen könnte, nee, hier wird's uns zu bunt, ihr dürft nicht mehr teilnehmen. Ich glaube, das führt jetzt zu weit, oder?
Ja, das glaube ich schon. Zumal tatsächlich Real Madrid, der Verein, der da geschlagen wurde, ist ja auch der super gute Gegenentwurf. Immer wenn Real Madrid überschuldet ist, dann kauft irgendwie kauft man für 1 Euro das ganze Trainingsgelände vom Staat Spanien und verkauft es dann für 200 Millionen wieder zurück. Also die Frage, wie politisch darf ein Verein sein, ist ja eine Frage, die muss man dann in jede Richtung stellen. Das ist ja keine reine Tiraspol-Frage. Klar drängt die sich hier regelrecht auf, aber dafür traue ich mir das einfach nicht zu, das jetzt zu bewerten, weil diese Frage oder diese Geschichte so diffus ist. Ich bin nicht vor Ort gewesen, ich habe da kein richtig festes Bild. Ich habe mehrere Meinungen gehört, wie gesagt, diese positive Einzelmeinung von der Süddeutschen, verschiedene sehr kritische Meinungen, aber die sich auch zum Teil einfach nur aufeinander beziehen, sprich der eine schreibt da beim anderen ab. Wie das tatsächlich ist, traue ich mich nicht einzuschätzen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt natürlich. Also zunächst mal, wie du gerade schon sagtest, klar, es ist einmal wird völlig anders zu bewerten, aber es ist schon die Gefahr da von Willkür, wo zieht man dann die Grenze?
Genau.
Außerdem ist die Macht des Fußballs ja auch begrenzt. Also zwischen der EU und Transnistrien gibt es Handel beispielsweise. So, dann ist natürlich für die UEFA schwer zu sagen, wir lassen einen Verein aus eurem de facto Staat, den wir aber nicht anerkennen, hier nicht antreten.
Ja, also ich finde, die UEFA muss auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Wenn die UEFA überhaupt mal einen Moralkodex anlegen würde, wäre das schon schön, aber also wenn die EU Handel betreibt, dann ist die UEFA für mich aus dem Schneider. Also weiß ich nicht, irgendwo. Ja. Du kannst ja nicht sagen, dass die EU sich an der UEFA orientieren muss. Das muss ja eher andersrum sein.
Ja, eigentlich schon. Ich meine, andererseits, klar, Sportswashing hatten wir auch schon ein paar Mal thematisiert in einzelnen Folgen. Ja. Kriminelle Strukturen werden dadurch gestützt. Aber ja, wie gesagt, das würde wahrscheinlich alles zu weit führen. Es gibt Pro- und Kontra-Argumente. Vielleicht sollten wir uns da mal einen Experten einladen und da eine längere Folge zum Thema machen, wie politisch dürfen Vereine sein. Das ist doch eigentlich eine gute Idee, oder?
Das ist eine super gute Idee. Was wir festhalten können, ist, dass dieser Verein, ich finde, differenziert zu betrachten ist. Man kann das kritisch sehen. Man sollte das vielleicht auch kritisch sehen und man sollte nicht einfach naiv feiern, dass da irgendein kleiner, in Anführungsstrichen, Dorfverein, das wird dem überhaupt nicht gerecht, aber von der Idee her, Real Madrid geschlagen hat. Trotzdem ist es natürlich spannend zu verfolgen, wie das in der Gruppe weitergeht. Die sind ja jetzt auch Gruppenerster mit 6 Punkten aus 2 Spielen. Und ja, es wird einfach spannend sein zu sehen, wie sehr das auch die ganze Thematik, diese ganze völkerrechtliche Situation auf den Plan ruft.
Ja, zumal so kritisch ich diesen Verein natürlich sehe, für die Spieler ist es natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht. Hier der Torschütze Sebastian Till, der war erst im Januar dahin gewechselt, vom FC Progress Niederkorn aus Luxemburg.
Kennt man,
klar. Und jetzt schießt er einfach das Siegtor in der 90. gegen Real Madrid in der Champions League. So, das ist so unappetitlich der ganze Background des Vereins ist. Irgendwo ist es dann doch auch eine schöne Geschichte tatsächlich.
Da muss man sich ja fast fragen, Dennis, ob das nicht auch für deinen zweiten Fußballfrühling in Frage kommt.
So. Der Zug ist leider ein bisschen abgefahren.
Okay. Wir haben damit das Thema Tiraspol, glaube ich, ganz gut behandelt, so sehr es in einem Spotlight eben möglich ist. Wir haben uns für die Spotlights aber, liebe Freunde, liebe Zuhörer, was Neues überlegt. Und zwar wollen wir jedes Spotlight, vielleicht sogar jede Folge generell, mit einem Fun Fact beenden. Und das werden wir abwechselnd machen, der andere weiß den auch jeweils nicht. Und ich bin heute mit dem ersten Fun Fact in unserer noch jungen Podcast-Geschichte dran.
Ich bin auch wirklich gespannt, was jetzt kommt.
Ja, es hat überhaupt nichts mit Transnistrien zu tun, sondern es ist eine deutsche Situation. Und zwar, ich vermute auch, du kennst das. Es gibt ja jährlich das DFB-Pokalfinale in Berlin. Das ist schon seit vielen Jahren jedes Jahr in Berlin. Aber Hertha BSC hat noch nie das Pokalfinale erreicht. Zumindest nicht die Profis. Denn in der Saison 1992-93 hat die zweite Mannschaft, damals in der drittklassigen Amateur-Oberliga-Mitte, das Finale erreicht. Die Profis scheiterten im Achtelfinale an Leverkusen. Und Leverkusen hat später auch den Titel geholt mit einem 1:0 im Juni 93. Leverkusen hat damit in der Saison 92-93 im DFB-Pokal zweimal Hertha BSC geschlagen.
Ja, die Story kenne ich tatsächlich. Also ich meine, so alt bin ich noch nicht, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich weiß, wenn ich mich nicht versehe, weiß ich sogar, wer bei den Hertha Amateuren mitgespielt hat. Zumindest 1-2 Spieler. Carsten Ramelow zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das stimmt, ja.
Mhm. Genau. Ja, total, stell dir das mal heutzutage vor. Ich meine, Amateure treten ja auch gar nicht mehr an im DFB-Pokal, aber das ist schon eine sehr verrückte Geschichte, das stimmt. Das
ist unfassbar witzig. Aber ich finde auch witzig die Idee, dass man als Leverkusen zweimal Hertha im selben Wettbewerb, also im selben Pokal-K.O.-Wettbewerb schlägt. Das ist ja irgendwie auch schon lustig. Im Achtelfinale und im Finale einfach nochmal. Absolut. Das ist schon witzig. Gut, dann haben wir es für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was über Tiraspol gelernt, was ihr nicht schon wusstet. Und ansonsten, Dennis, würde ich sagen, melden wir uns einfach zum nächsten spannenden Thema oder mit unserem nächsten Gast, je nachdem, was als erstes passiert.
Genau, ihr werdet jetzt auch wieder etwas häufiger von uns hören. Die Pause war ja doch recht lang. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin oder wieder neu am Start seid. Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Das wäre super, damit helft ihr uns. Und ja, macht's gut.
Und Abpfiff.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.